Ja, ich werde versuchen, in der nächsten Viertelstunde einen kurzen Überblick zu geben über die klinischen Aspekte von Radon, beziehungsweise teilweise ist es ja eine Wiederholung, wir haben ja schon einiges davon gehört, allgemeine Infos geben zur Radontherapie, die drei klassischen Heilmittel im Gasteinertal kurz vorstellen, dann ein paar nähere Informationen zum Heilstollen und dann eben die Indikationen und Kontraindikationen für die Radontherapie bzw. für den Heilstollen erläutern. Ja, haben wir ja schon einiges davon gehört. Also Radon ist ja also ein Gas, das praktisch überall vorkommt, wenn auch nur in geringen Konzentrationen. Radon entsteht in der Uranzerfallsreihe und kommt also vor allem in Granitgesteinen vor. So erklärt sich auch die Verteilung der Radonzentren und der entsprechenden Kurorte. Also in Deutschland sind es vor allem der Schwarzwald, Bayerische Wald, Fichtelgebirge und das Erzgebirge und bei uns das Wald- und Mühlviertel und natürlich eben das Gasteinertal. Ja, die biologische Wirkung von Radon wird durch die kurze biologische Halbwertszeit, also von Radon, die beträgt nur so 20 Minuten, bis also das Radon wieder so zur Hälfte aus dem Körper ausgeschieden wird, bestimmt. Wie stellt man sich die Wirkung vor? Nochmals einfach klinisch zusammengefasst, Radon ist ja überall vorhanden, ubiquitär, zwar in niedrigen Konzentrationen, hat wahrscheinlich in dieser Konzentration keinen Effekt, aber pulsartiges Zuführen von Radon, also in etwas höheren Konzentrationen, hat offenbar Effekte. Wir haben ja schon jetzt im letzten Vortrag einiges dazu gehört. Die apoptotische oder apoptosefördernde Wirkung spielt hier sicherlich eine zentrale Rolle. Nachgewiesen in experimentellen Studien wurde auch verstärkte Ausschüttung von endogenen Endorphinen, Aktivierung serotonerger Systeme, Verbesserung des DNA-Repairs bzw. Verminderung von freien Radikalen. Ich glaube, da gehe ich jetzt schneller drüber, das haben wir jetzt von Professor Herrmann viel besser gehört, also die verstärkte Freisetzung also von TGF-Beta und Interleukin 10, was in der transgenen TNF-Alpha-transgene Maus auch sehr gut nachgewiesen werden konnte. Nun zum Strahlenthema, das ja heute schon angesprochen worden ist, dass man Vorstellung hat, in welchen Dosisbereichen bewegen wir uns hier. Eine Heilstollenkur, also mit 10 bis 12 Einfahrten in 3 Wochen ungefähr, bringt das eine Strahlenbelastung von etwa 1,8 Millisievert mit sich. Liegt ungefähr auf dem Niveau Jahresmittel der Dosis, also einer natürlichen Strahlenbelastung in Österreich oder in Deutschland. Und zum Vergleich, wenn man hier also Röntgenuntersuchungen hernimmt, Professor Keinberger kennt sich da natürlich viel besser aus, bitte mich zu korrigieren, wenn die Dosen da nicht stimmen, die ich hier gefunden habe. Thoraxröntgen liegt natürlich ganz niedrig mit 0,1 Millisievert, aber ein konventionelles Röntgen, also im Becken- oder Wirbelsäulenbereich, kommt also durchaus in diesen Dosisbereich. CT-Untersuchungen noch dazu mit Kontrastmittel liegen also bis zu 17 Millisievert dann wesentlich darüber. Ja, nun zu den drei klassischen Heilmitteln, wie sie im Gasteinertal angewendet werden, das Radon-Wannenbad, das Radon-Dunstbad und eben dann sozusagen die intensivste Form der Radon-Anwendung, die Heilstollentherapie, wobei also diese drei Möglichkeiten durchaus fallweise auch kombiniert werden können. Hier also eine kurze Darstellung des Wannenbads, das wird am häufigsten also angewendet hier in dieser Wanne, haben ungefähr also 500 Liter radonhältiges Wasser Platz. Das Ganze dauert etwa 20 Minuten und die Radonaufnahme erfolgt hier hauptsächlich über die Haut, aber eben durch die Dampfwirkung dann auch in einem geringeren Umfang über die Atemwege. Die Gesamtdosis bei ungefähr 10 Bädern beträgt hier so 0,2 bis 0,3 Millisievert. Hier Darstellung von dem Radon-Dunstbad ist die schonendste Form der Radon-Anwendung für Patienten, die entsprechende kardiovaskuläre Probleme haben. Und hier zum Heilstollen. Sie sehen hier ein paar Bilder, historisch aus den Zeiten des Bergbaus und so wie es jetzt so also aktuell bei uns aussieht, eher die Züge, die die Patienten also in den Stollen hineinbringen. Und eben diese drei Faktoren, die hier kombiniert sind und diese verstärkte Radonwirkung ausmachen. Also die Wärme, die hohe Luftfeuchtigkeit, Radon und möglicherweise auch also die Höhenlage, also der Heilstollen liegt ja doch also über 1200 Metern. Ja, hier, es gibt verschiedene Stationen, die sich nicht im Radongehalt unterscheiden, aber bei der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit und damit natürlich das kardiovaskuläre Risiko und die kardiovaskuläre Belastung anbelangt, hier durchaus relevant unterscheiden. Und da muss man hier also den Patienten dann entsprechend auch genau untersuchen. Ja, im Stollen selbst werden die Patienten, weil es natürlich eine entsprechende Belastung darstellt, also auch medizinisch überwacht, teilweise von Ärzten und was sich bei uns sehr bewährt hat, auch durch Sanitäter mit entsprechender Notfallausbildung, damit sich die Ärzte noch intensiver dann eben den Patienten bei der Untersuchung widmen können. Ja, wie es in allen Kureinrichtungen sein soll und in der Rheumatologie grundsätzlich immer eine Kombinationstherapie dann der Weg zum Erfolg ist, wird das auch im Heilstollen also angeboten, in den anderen Radon-Einrichtungen ebenso, Kombination mit klassischer physikalischer Therapie, edukativen Maßnahmen, Schulungen. Wir bieten zum Beispiel eine Morbus-Bechterew-Schulung an, Gruppen- und Einzelgespräche, sehr beliebt ist die Fibromyalgie-Sprechstunde, Beratungsgespräche wie Ernährungsberatung und so weiter, selbstverständlich Bewegungsprogramme und auch, soweit also halbwegs eine Evidenz besteht, werden auch alternativmedizinische Angebote den Patienten ermöglicht. Ja, vielleicht ein paar Worte jetzt zu den Studien, die es insgesamt gibt, zur Radontherapie, vor allem zu den klassischen Indikationen Morbus Bechterew, Rheumatoide Arthritis und degenerativen Wirbelsäulen- und Gelenkserkrankungen. In allen diesen Studien wurde eine entsprechende Symptomverbesserung nachgewiesen, also eine relativ lang anhaltende, bis zu 9 Monaten anhaltende Symptomverbesserung und wie wir auch schon gehört haben, eben also eine Einsparung also von Medikamenten, also von Analgetikern vor allem. Hier die Darstellung, Kurzdarstellung, also diese Studien wurden größtenteils also in Form von Wannenbädern durchgeführt und wie Sie hier sehen können, bei diesen beiden Studien degenerative Wirbelsäulenerkrankungen, 2 randomisierte, kontrollierte Studien zum Morbus Bechterew, sozusagen die von den früheren Studien, die Benchmark-Studie, die sogenannte Maastricht-Studie, die ja heute schon angesprochen wurde, wo es in einem ähnlichen Setting wie bei der Imura-Studie 3 Gruppen gebildet wurden, also eine Kontrollgruppe mit nur physikalischen Maßnahmen, also eine Saunagruppe und eben eine Heilstollengruppe. Man sieht hier, dass eben nach 6 und 9 Monaten, also Effekt ist in allen 3 Gruppen aufgetreten. Also wir wissen, auch Wärme hat einen entsprechenden Effekt beim Rheumatiker, auch in der Kontrollgruppe, physikalische Maßnahmen hat einen Effekt, aber vor allem in der Langzeitwirkung, also nach 6 bis 9 Monaten, war dann nur mehr ein signifikanter Effekt bei der Heilstollentherapie nachzuweisen. Und natürlich, da brauche ich jetzt keine Worte, wir finden sozusagen aus die jetzige Benchmark, also einer randomisierten, kontrollierten Studie, also die schon vorgestellte Imura. Ja, nun ein paar Erläuterungen noch zur sogenannten Indikationsliste. Sie sehen hier, also diese Indikationsliste wurde auch also vom Institut für Physiologie, Pathophysiologie, Leiter von Professor Ritter, sozusagen in dieser Form akzeptiert, wenngleich natürlich die Evidenz, muss man klar sagen, für die einzelnen Indikationen unterschiedlich ist. Und ich habe hier versucht, durch unterschiedliche Farben, also Häkchen mit unterschiedlichen Farben hier darzustellen, wo also eine gute Evidenz vorhanden ist was die Literatur anbelangt, wo es eine mäßige Evidenz vorhanden ist und wo also die Literatur sehr sparsam ist. Man muss aber dazu sagen, und das ist schon ernst zu nehmen, früher hätte ich das ganz abgelehnt, weil es natürlich sehr unwissenschaftlich ist, wenn einzelne positive Berichte von dort tätigen Ärzten bzw. von Patienten kommen, muss man das einmal primär schon ernst nehmen. Es gehört natürlich in entsprechenden Studien nachgewiesen, was aber für alle Indikationen nicht so ganz klar ist. Also selbstverständlich ist es wissenschaftlich nicht korrekt, Wirkungen bei bestimmten rheumatischen Erkrankungen dann auf ähnliche Erkrankungen zu extrapolieren, sondern die Polymyalgie ist ja auch irgendwo eine Autoimmunerkrankung, wird schon wirken, aber es gibt dazu durchaus positive Erfahrungsberichte. Zweite große Indikationsgruppe, die Hauterkrankungen, da sind wir gerade dabei, zusammen mit dem FOI und der Universitätsklinik für Dermatologie in Salzburg, also eine Studie für die Neurodermitis zu konzipieren, wo aufgrund der Erfahrung durchaus also eine gute Wirkung belegt ist. Und die dritte Gruppe, Erkrankungsgruppe, sind die Atemwegserkrankungen, Asthma bronchiale, spastische Bronchitis und so weiter, auch positive Erfahrungsberichte zur Sarkoidose, wenngleich es auch hier keine wirklich fundierte Datenlage gibt, muss man ganz klar sagen. Wir sind auch dabei, für die Zukunft dann noch verschiedene mögliche Indikationen jetzt zu überlegen und dann selbstverständlich muss man das durch Studien belegen. Wobei es ein guter Ansatz, man kennt es aus anderen Bereichen auch, also ich kenne das aus der Nephrologie, wo man sehr viel auch mit Registerdaten dann sozusagen Aussagen treffen kann. Nicht immer und nicht in allen Bereichen sind randomisierte Studien möglich, aber auch Registerdaten haben wir hier durchaus also eine fundierte, ermöglichen eine fundierte Aussage. Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, was ist die Rationale dahinter? Wir wissen, die Biologiker haben ja nicht nur bei den rheumatischen Erkrankungen eine gute Wirkung und haben die Therapie hier revolutioniert, sondern, und das ist gut belegt, auch bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn. Und auch hier gibt es also Erfahrungsberichte. Ja. Also es sind immer nur einzelne kasuistische Erfahrungen, aber die man mal primär durchaus ernst nehmen kann. Osteoporose, die Rationale dazu haben wir heute schon gehört. Was immer wieder berichtet wird, ist ein fertilitätsfördernder Effekt. Wie immer der zustande kommen kann, kann man natürlich in der Kursituation viele Faktoren hier durchüberlegen. Aber immerhin, es wird berichtet, um was sich natürlich ein Reizthema und ein sehr provokantes Thema, die Anwendung bei Tumorerkrankungen. Ich war da und bin da auch sehr skeptisch. Aber es gibt also in Japan durchaus einzelne Daten dazu. Ich habe jetzt vor kurzem also ein Paper gelesen in einem durchaus ernsthaften onkologischen Journal, wo aber wieder nur an einem Fall eine Regression von Metastasen bei einem Kolonkarzinom also unter Radon-Anwendung, die haben wir hier entsprechende experimentelle Ansätze, Geräte, wo man Radon inhalieren kann, diskutiert oder beschrieben wurde. Aber natürlich, das ist hier etwas, was man, wie ich es ja in diesem Slide dargestellt habe, mit einem Fragezeichen versehen muss. Nun klarer ist es wieder bei den Kontraindikationen, natürlich Strahlenwirkung in der Schwangerschaft, das ist klar, da muss man vorsichtig sein, logischerweise bei schweren, akuten Infekten. Das Malignom-Thema, so wie das jetzt ist, ist der aktuelle Konsens mit der Euradon, ist natürlich auch zu hinterfragen, Malignome als Kontraindikation, sofern die Behandlung ein Jahr abgeschlossen ist. Wir wissen, es ist von Malignom zu Malignom sehr unterschiedlich, also ein Jahr kann sehr viel, aber auch sehr wenig sein. Also hier muss man im Einzelfall natürlich Relation, Indikation, Kontraindikation berücksichtigen. Unbehandelte Schilddrüsenüberfunktion, also eine tradierte Kontraindikation aus den experimentellen Daten, wissen wir von den Analysen aus den Imura-Daten, dass hier also durchaus Schilddrüsenparameter in Richtung einer Hyperthyreose beeinflusst werden können, also damit hier diese Kontraindikation nicht ganz unlogisch. Für den Scheilstollen, der natürlich durch die Wärme- und Feuchtigkeitsbelastung eine entsprechende kardiovaskuläre Belastung darstellt, sind dann noch schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Kontraindikation, wobei auch hier, was ist schwer, natürlich hier ein entsprechender Spielraum besteht und im Einzelfall immer evaluiert werden muss. Ein nicht einstellbarer Bluthochdruck, also ist eigentlich, glaube ich, in der offiziellen Liste steht schwer einstellbarer. Wir wissen heute, Blutdruck ist in vielen Fällen schon einstellbar, wenn man sich traut, eine entsprechende Mehrfachkombination anzuwenden. Eine schwere Klaustrophobie, aber das ist eher selten und kriegt man das im Regelfall gut in den Griff. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kurzen Überblick geben und ja, vielen Dank, dass Sie jetzt so lange ausgehalten haben. Es ist ja doch jetzt ziemlich spät geworden.